Und es geht darum, dass wir heute wissen, aus welcher Position wir beten. Amen. Es geht darum, dass wir aus einer gewissen Position beten. Nicht irgendwie beten, nicht irgendwie unbewusst beten, sondern wissen, wer wir sind. Und aus der Position dürfen wir beten. Und ich habe heute ein Wort mitgebracht aus 2. Könige. Ihr habt es bei euch hier abgedruckt. 2. Könige, Kapitel 9. Samuel, Entschuldigung. 2. Samuel, Kapitel 9, von Vers 1. Und es geht um den Tisch des Königs. Ja, der Titel heißt Am Tisch des Königs oder in Englisch Dining with the King. Ja, Dining with the King. Lasst uns gemeinsam lesen. 2. Samuel 9, von Vers 1. Eine vielleicht weniger bekannte Geschichte, aber doch geladen mit Wahrheiten. 2. Samuel 9, Vers 1. David erweist Gnade an Mephibosheth. Mephibosheth, egal wie es ausspricht, ich kenne ihn als Mephibosheth. Und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen. Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba, den riefen sie zu David. Und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Und er sprach, dein Knecht. Und der König sprach, ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der lahm an den Füßen ist. Und der König sprach zu ihm, wo ist er? Und Ziba sprach zum König, siehe, er ist in Lodebar. Wart ihr schon mal in Lodebar? Ist kein guter Ort, Lodebar. Kommen wir gleich zu. Siehe, er ist in Lodebar. Im Haus Machias, des Sohnes von Amiel. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus Lodebar holen, aus dem Haus Machias, des Sohnes von Amiel. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach, Mephibosheth! Das muss ihm durch Mark und Bein gegangen sein. Er aber sprach, siehe, dein Knecht! Und David sprach zu ihm, fürchte dich nicht. Denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen um deines Vaters Jonathan willen und will dir alle Felder deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin. Und der König rief Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bestelle ihm nun sein Land, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth aber, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum König, ganz so, wie mein Herr, der König, seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht es machen. Und Mephibosheth wird an meinem Tisch essen, wie einer der Königssöhne. Hier hat der Ziba so ein bisschen gefuscht. Ja, er hat so ein bisschen geschwindelt, der Ziba. Ja. David sagte, er wird an meinem Tisch essen. Und Ziba sagt, Mephibosheth wird bei mir essen. Ja, ist so. David sagte, er wird bei mir essen. Und Mephibosheth wird an meinem Tisch essen, wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Haus Zibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, nicht bei Ziba, okay? So wie er sich das so gedacht hatte. Er wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs, nicht am Tisch Zibas. Der Tisch des Königs ist besser. Er war aber lahm an beiden Füßen. Amen. Und die Geschichte soll uns heute hinführen zum Gebet, zu einem richtigen Gebet, dass wir verstehen, wie wir beten können. Und oft beten wir ganz klein, wir beten aus einer Position der Armut, ja, des Kleindenkens und wir haben oft so ein engstirniges Denken, ja, Erbsen zählen, ja. Wir überlegen, ja, können wir das bitten, können wir das nicht bitten und kommen mit so ganz kleinen Wünschen zu Gott. Und Gott sagt, hey, komm und diniere mit mir, sei mit mir zu Tisch. Der Mephibosheth, das war der Enkel von Saul. Ja, und ihr wisst ja, Saul und David waren ja keine Freunde. Das war der Schwiegersohn, David war der Schwiegersohn von Saul. Und Saul hat versucht, den David mehrfach umzubringen. Das waren Feinde, okay? Und der Sohn von Saul, der Jonathan, war ein Freund Davids. Das war eine sehr verzwickte Beziehungskiste dort, in der Familie, und hat auch politische Auswirkungen gehabt. Aber jetzt finden wir, nachdem Saul gestorben ist und nachdem Jonathan gestorben sind, am gleichen Tag übrigens, finden wir eine neue Geschichte. David ist König, alles ist vorbei, der Krieg ist zu Ende, David regiert, es war ihm verheißen worden, er regiert. So, und jetzt erinnert sich David, es muss doch irgendwo einen Sohn geben. Irgendwo muss jemand überlebt haben aus dem Haus Sauls. Und er will dieser Person etwas Gutes tun. Warum? Wegen Saul? Nein. Sondern wegen Jonathan, seinem besten Freund, der auch gefallen war. Okay? Das ist der Hintergrund. Und jetzt findet sich so ein Mensch namens Mephibosheth, das ist ein lustiger Name, ja, aber die Bedeutung ist gar nicht so lustig. Mephibosheth, und dieser Mensch wohnt in Lodebar, das spricht Bände. Lodebar bedeutet ohne Weide, keine Weide. Damals war Weide, war Grasland, war Reichtum. Hey, hast du Weide, hast du Vieh, hast du Geld. Amen. Damals zählte man Reichtum nicht in Euro, sondern in wie viel Vieh hast du, wie viel Kühe hast du. Ja. Und hier wohnt Mephibosheth in einem Lodebar, keine Weide. Da war keine Weide. Das heißt, Mephibosheth war ein armer, armer, armer Schuft. Er war aus der königlichen Familie, aber er hatte keine Weide. Er hatte kein Vieh wahrscheinlich deswegen. Und er war, wie es aussieht, ein armer Mensch. Er hatte die Felder seines Vaters Saul verloren, wie wir herausfinden. Er war körperlich gehbehindert. Ja, als die Nachricht kam von Saul und von Jonathan, dass sie verloren haben, dass sie gefallen sind, dann kam die Nachricht in den Palast und die ganzen Knechte und alles, die haben alles, was sie packen konnten, gepackt und sind rausgerannt. Die dachten, jetzt kommt der David und wird alle niedermetzeln. Und dabei ist der damals 5-jährige Mephibosheth, der Hebamme aus der Hand gefallen, hat sich die Füße verletzt und war seitdem gehbehindert. So. Dieser Mensch lebt in Lodebar, ja, in einem Land ohne Weide. In einem Land, wo Armut regiert. Dieser Mensch ist gehbehindert. In der damaligen Zeit, ja, ganz schlimmes Schicksal. Und das nächste ist ja, sein Name spricht Bände. Nomen ist Omen. Sein Name, Mephibosheth, heißt aus dem Mund der Scham. Mephibosheth, der aus dem Mund der Scham. Ja. Also sein Name wird in Verbindung gebracht mit Scham, mit Schande. Okay? Also kein guter Ausgangspunkt für jemanden, der erfolgreich sein will, oder? Aber ich glaube, es ist ein Bild für uns. Oft beten wir genau so. Vielleicht bist du in Lodebar, an einem Ort der finanziellen Trockenheit, vielleicht. In einem Ort der Einschränkung, keine Weide. Und dann beten wir entsprechend, denken wir entsprechend. Und wir meinen, wir kommen da nicht raus, wir bleiben in Lodebar. Und dann gibt es Einschränkungen, Behinderungen. Ja. Du willst gerne mehr, du könntest gerne mehr, aber es geht nicht. Ja. Ich spreche zurzeit auch über uns hier, bei GEN. Ja. So ein bisschen die Lodebar-Stimmung. Ja. Wo ist die Weide? Wo sind die Mittel? Wir wollen mehr, wir würden gerne mehr machen, aber Einschränkungen, Lodebar. Und dann aus dem Mund der Scham, ja, Schande. Und dieser Mensch, ich weiß nicht, was er für ein Bild hatte vom König. Ich glaube nicht, dass er sich je gewagt hätte, zum König zu kommen. Niemals. Er hatte Angst vor dem König. Und oft haben wir diese Mentalitäten, die schleppen wir mit uns herum. Und dann kommen wir zum Gebetsabend und beten genau so, Erbsen zählen. Gott, ich kann nichts. Ich bin nichts. Ich bin nur ein Hund, sagt er. Ich bin ein Hund. Und oft beten wir wie so ein Hund, nicht? Ich verdiene gar nichts. Ich komme aus Lodebar. Ich bin eingeschränkt. Gott, du kannst mir nicht helfen, nach dem Motto. Wir kommen mit einer Armutsmentalität, mit einer eingeschränkten Erwartungsmentalität zu Gott. Und wer so kommt, kriegt auch so. Wir sollten so kommen. Jetzt passiert das Eigenartige, das Großartige. Der König David lädt Mephibosheth ein. Komm. Und das ist Evangelium pur, das ist Gnade. Ja, der König selbst, David, das ist auch ein Typus für Christus, lädt Mephibosheth, diesen eingeschränkten Menschen, diesen gehbehinderten Menschen, diesen Menschen, der keinen Ausweg sieht, der keine Weide hat, keine Zukunft hat, der wird eingeladen vom König höchstpersönlich. Boah. Und weißt du, plötzlich war Mephibosheth eine wichtige Persönlichkeit, weil er Beziehung hatte zum König. Und das gibt mir Hoffnung, gibt uns Hoffnung. Egal wo du stehst in deinem Leben, egal wie eingeschränkt und abgeschnitten und behindert Dinge sind in deinem Leben. wenn du eine Verbindung hast zum König, dann bist du jemand. Amen. Halleluja. Und die Einladung, die damals ausging an Mephibosheth, geht heute an jeden Menschen weltweit aus. Eines Tages war Jesus mit ein paar Leuten zusammen, waren wichtige Leute, und einer wollte so einen wichtigen Spruch fallen lassen am Tisch. Es gab ja Leute damals, die wollten Jesus beeindrucken. Und Lukas 14, Vers 15, da saßen oder lagen die am Tisch damals, und einer sprach so ganz wichtigtuerisch: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Leute, die Gespräche, die wir bis jetzt hatten, waren schon ganz toll, aber jetzt komme ich als super Theologe. Glücklich ist, hallo, neues Thema, glücklich ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Hört und seht. Was sagt Jesus? Nicht schlecht, aber das sieht ganz anders aus. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte. Wir können es mal lesen, Vers Lukas 14 und folgende. Lukas 14, Vers 15 und folgende. Ich lese mal Vers 16. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereit. So, bevor ich weiterlese, wir müssen etwas verstehen hier. Das war nicht Deutschland. Ja, kurz angerufen: Wer kommt jetzt zum Kaffee? Ja, so nicht. Damals gab es eine Prozedur, okay? Damals ging zuerst eine Einladung raus, eine offizielle Einladung: Okay, wir haben in 2 Wochen wollen wir euch einladen, oder in einer Woche laden wir euch ein, ja, zu einem Gastmahl, okay? Jeder wusste: Okay, in 2 Wochen muss ich da auftauchen. Termin vorgemerkt. Und wenn dann das Essen fertig war, wenn alles schon bereit war, dann kam der Knecht nochmal vorbei und dachte: Jetzt ist alles fertig, kommt, jetzt können wir essen gehen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Und bei der zweiten Einladung, also die waren schon informiert, bei der zweiten Einladung, als sie jetzt wirklich kommen mussten, wo das Essen schon quasi auf dem Tisch stand, da fingen die Ausreden an. Vers 18. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Ja, was für eine billige Ausrede. Hast du vor einer Woche nicht gewusst, dass du einen Acker kaufst? Ja, einen Acker kauft man nicht mal eben so. Okay? Und musst du ihn unbedingt heute begutachten? Hat das nicht Zeit bis morgen? Du wusstest doch ganz genau, du hast einen wichtigen Termin an dem heutigen Tag. Er schlägt die Einladung zum zweiten Mal aus, können wir sagen. Vers 19. Und ein anderer sprach, übrigens auch sehr lustig, die Entschuldigung: Ich habe 5 Jochochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wenn wir wissen, wenn die Juden, zu welcher Zeit die Juden aßen, wirkt es plötzlich ganz lustig. Das jüdische Volk aß nach Sonnenuntergang. Okay? Wenn es dunkel wurde, dann wurde gegessen und gefeiert. Also wir können davon ausgehen, dass es jetzt schon dunkel war. Ja? Und der Knecht kommt jetzt zu dem Gast, der eingeladen, und sagt: Hey, jetzt ist Zeit, komm rüber, wir müssen ins Essen gehen zu meinem Herrn. Und sagt: Moment, nee, ich habe eben ein paar Ochsen gekauft, ich muss jetzt bei Nacht rausgehen und immer eben testen, ob die gut sind oder nicht. Die hatten damals noch keine Taschenlampen. Merkt ihr, die bringen ganz fadenscheinige Entschuldigungen vor. Ja. Und was Jesus hier sagen möchte ist: du Schlaumeier hier am Tisch, du sagst, glücklich ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Du hast nicht verstanden. Die Einladung steht schon lange, aber die Leute wollen nicht. Das ist der Punkt. Und das ist auch für uns heute wichtig. Der König hat uns schon längst eingeladen zu sich an seinen Tisch. Aber viele Menschen wollen nicht. Das gilt nicht nur für uns Nichtchristen, die Jesus noch gar nicht kennen, gilt auch für uns, die Einladung. Gott sagt: Hey, ich habe euch eingeladen, bei mir zu dinieren. Ja, kommt zu mir. Und wir beten so, als seien wir Hunde, als könnten wir um nichts bitten. Dann geht's weiter. Der Nächste, der treibt es wirklich zu weit. Vers 20. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Moment mal, hast du vor einer Woche nicht gewusst, dass du heiraten wolltest? Ich habe eine Frau geheiratet und ich kann nicht kommen. Ja, nimm die Frau mit. Ich kann nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen. Hört ihr? Die Armen, die Krüppel, die Lahmen. Mephibosheth war arm, er war ein Krüppel, er war lahm. Amen. Der gleiche Mephibosheth war hier eingeladen, ja. Der gleiche Typus von Mensch war hier eingeladen. Holt sie herein, sagt der Hausherr. Und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Der Gedanke ist, Jesus sagt, alle sind eingeladen, aber die Menschen wollen nicht. Amen. Und wir als GEN stehen auch in diesem Auftrag, Menschen von den Hecken und Zäunen zu holen und hineinzuziehen ins Reich Gottes. Ihnen zu sagen, Leute, ihr seid eingeladen. Die Ungläubigen. Und zu den Gläubigen ähnlich, dass wir verstehen, wer wir sind in Christus und kommen und mit Gott dinieren an seinen Tisch. Oft beten wir zu klein und zu kleingläubig, weil wir nicht wissen, was wir haben in Christus. Weil wir nicht verstanden haben, dass der König selbst uns eingeladen hat. Wow. Das macht dich zu einer wichtigen Person. Heute Abend sind wir geladen. Halleluja. Zum König der Könige. In seinen Thronsaal. Das Problem, das Mephibosheth hatte, er gehörte dem feindlichen Familienclan an. Er war ein Nachkomme Sauls. Ja, sein Vater Jonathan, der war dicke mit David, aber Saul nicht. Und Mephibosheth wusste wahrscheinlich gar nicht, wo er genau steht mit David. Und er hatte Angst gehabt. Jetzt ruft mich der König. Wir kennen den Ausgang der Geschichte. Ja, Mephibosheth nicht. Er wusste nicht, will er mich jetzt den Kopf kürzer machen? Will er den letzten Überlebenden auch noch ausrotten? Oder was ist los? Er muss Angst gehabt haben, er muss gezittert haben, als der König sagte, Mephibosheth, der war erschrocken. Er musste seine Angst überwinden. Mephibosheth wurde weggetragen damals, als habe ich vorhin schon erwähnt, als Saul und Jonathan gefallen sind, an dem Tag, als sie in Jezreel gefallen sind. Da ist ihm das Unglück passiert, er ist hingefallen. Und bis zu dem Tag, als David ihn rief, hat er wahrscheinlich keinen Kontakt mehr gehabt mit David. Und er wusste nicht, was will er mir jetzt? Wenn du zu Gott kommst, dann darfst du nicht mit Angst kommen. Amen. Du musst deine Angst überwinden. Halleluja. Und oft kommen wir zu Gott, wir haben oft ein falsches Denken. Wir denken an einen Gott, der uns strafen möchte. Wisst ihr, wir kommen nicht zu Gott, weil wir gerecht sind. Wir kommen zu Gott auf Grundlage der Gnade Gottes. Auf Grundlage des Blutes Jesu Christi, das er vergossen hat. Amen. Deswegen kommen wir zu Gott. Und weil er es getan hat, können wir freimütig zu ihm kommen. Wir dürfen nicht mit Angst kommen heute Abend. Amen. Und wenn auch Angst da ist, sagt Jesus heute zu dir, hey, Mephibosheth, ja, aus Lodebar, ja, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ich habe dich gerufen. Was machst du, wenn du eingeladen wirst, um beim König zu dinieren? Was machst du? Was machst du da? Ja, du gehst hin. Amen. So einfach. Ja. Du gehst hin, Gott lädt dich ein, du gehst einfach hin. Ja, wie gehe ich hin? Ja, heute sieht das anders aus. Heute gehst du hin, indem du betest. Wenn Gott dich ruft, kennt ihr das? Man ist mal beschäftigt mit dies und jenem und plötzlich spürst du im Heiligen Geist, oh, der Herr ruft dich. Wow. Ja. Jetzt ist Zeit, jetzt muss ich alles, am besten alles stehen und liegen lassen, jetzt ist Zeit, der Herr ruft mich. Ja. Und wenn er dich ruft, dann musst du die Angst überwinden. Er hat keine bösen Absichten, er liebt dich. Er will dich beschenken, er ruft dich, wenn er Gemeinschaft haben möchte mit dir. Und deswegen sagt uns Paulus wahrscheinlich aus dem Hebräerbrief, er sagt, und lasst uns mit Freimütigkeit, ja, mit Kühnheit, mit Mut, mit fast schon mit Frechheit, ja, frei von Angst kommen zum Thron der Gnade. Merkt ihr, als Mephibosheth kam er auch zum Thron Davids. Und hier werden wir herausgefordert, mit Freimütigkeit, heute Abend mit Freimütigkeit, mit Leichtigkeit, mit Glauben, ohne Angst zu haben, kommen wir heute Abend zu Gott in den Thronsaal und sagen, Papa, wir haben hier ein paar Probleme, ein paar mehr. Amen. Und gesagt, wir sollen hinzutreten. Wisst ihr, das Spannende ist, Mephibosheth konnte ja nicht mal gehen. Er konnte nicht mal hinzutreten. Er musste getragen werden. Ich weiß nicht, wer ihn getragen hat. Er musste irgendwie hinkommen. Er war total und völlig ausgeliefert. Ja? Er musste sich ganz auf die Gnade des Königs verlassen. Dieser Mephibosheth hat nicht mal Beine gehabt, um wegzulaufen im Fall des Falles. Ja? Er konnte nicht abhauen von David. Ja? Er war total dem David ausgeliefert. Er hat sich ganz auf die Gnade Gottes, auf die Gnade Davids damals geworfen. Es gab keinen Weg mehr zurück. Für Mephibosheth war es eine Einbahnstraße. Er wusste, entweder komme ich da, ich komme da jetzt rein, entweder sterbe ich dort oder ich komme wieder raus. Also es gab kein Zurück mehr, er konnte nicht mehr laufen. Entweder werde ich rein und raus getragen oder ich werde dort umgebracht und bleibe dort. Du darfst mit Freimut in die Gegenwart des Herrn kommen. Er lädt dich ein, er will dich beschenken heute Abend. Lasst uns diesen Mephibosheth aus dem Kopf werfen bei uns. Ja? Dieses Mephibosheth-Denken, dieses Lodebar-Denken, ja? Dieses keine Weide, nichts los. Ja? Alles so schlecht und so schwierig. Das alles wegwerfen und sagen, wir sind eingeladen zum König und wollen bei ihm dinieren. Jetzt kommt er hinein zu David und der zittert vielleicht sogar, er hat Angst und David muss ihm das angesehen haben. Er sagt, fürchte dich nicht. Puh. Plötzlich die ganze Spannung raus. Puh. Der will mir nichts. Und dann setzt David einen drauf. Er sagt, denn ich will gewiss. Er sagt, hey, glaub's mir, ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen. Und will dir alle Felder deines Vaters Saul wiedergeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Amen. Der König nimmt die Angst aus den Segeln. Er sagt, fürchte dich nicht. Und plötzlich fängt er an, ihn zu beschenken. Und der Mephibosheth wäre schon glücklich gewesen, wenn er mit seinem Leben davongekommen wäre. Wenn der König ihm nur vergeben hätte, das wäre auch schon genug. Aber plötzlich fängt er an, ihn zu beschenken. Sagt, hey, alle Felder, die du verloren hast, gehören jetzt wieder dir. Dein Vater Saul, der Saul war reich, war König vorher. Und plötzlich über Nacht, oder von einem Augenblick zum anderen, ist Mephibosheth ein Millionär. Zu Ende ist Lodebar. Plötzlich hat er viele Weiden, nicht keine Weiden. Er hat viele Weiden. Warum? Weil er einen Draht hat zum König. Wow. Und genau das gilt für uns heute. Wenn wir in den Thronsaal kommen, zu Gott kommen, ohne Angst. Ja? Und dann kann er uns alle Weiden geben, die wir brauchen. Und dann gibt es kein Lodebar mehr. Da gibt es ganz viel Debar. Ganz viele Weiden, überall. Ja? Da gibt es Segen. Und er vergibt nicht nur. Und das ist Gnade. Wir verstehen Gnade oft falsch. Ich meine, Gnade ist auch, ich habe was falsch gemacht, dann vergibt Gott mir wieder und dann ist alles gut. Nein, Gnade ist viel mehr. Gnade ist eben nicht nur, meine Sünden sind vergeben. Gnade ist, ich gebe dir das wieder, was der Teufel dir genommen hat. Und ich beschenke dich mit noch mehr. Und ich gebe dir eine ganz tiefe Gemeinschaft mit mir. Du darfst täglich an meinem Tisch essen. Das ist Gnade. Gnade ist nicht nur zurück auf Null. Ja, wenn du bei minus 100 warst, und dann zurück auf Null kommst, dass jetzt alle Sünden weg, wieder klar mit Gott. Das ist nicht Gnade. Das ist halbe Gnade, nicht meine halbe Gnade. Gnade ist, du warst auf minus 200 und bist plötzlich bei plus 2000. Das ist Gnade. Da kommt noch viel mehr. Amen. Und das erlebt Mephibosheth hier gerade. Ja, zu Ende ist mit der Scham, zu Ende ist mit den fehlenden Weiden. Plötzlich sind Weiden da. Und die Schande ist auch weg. Kein Mephibosheth mehr. Kein Mephibosheth mehr, Halleluja. Ja, die Scham wird weggetan, wenn wir hineinkommen in die Gegenwart Gottes und abholen, was da ist. Der König nimmt ihm die Angst und sagt, fürchte dich nicht, vertraue der Gnade an. Warum macht er das? Er tut es um Jonathans Willen. Amen. Die Gnade, die Gott uns heute Abend erweisen wird, werden wir erfahren, nicht aufgrund unseres Verdienstes, sondern aufgrund dessen, dass ein Jonathan für uns gestorben ist. Und der hieß nicht Jonathan, der hieß Jesus. Weil der David eine enge Beziehung hatte zu Jonathan, hat er dem Mephibosheth geholfen. Weil der Vater eine enge Beziehung hat zu Jesus, wird er uns helfen. Das Reich Gottes läuft über Beziehungen. Und das scheint so gut, um wahr zu sein. Nicht? Ihm werden die Sünden vergeben, beziehungsweise er kommt heraus aus dieser Feindesstellung. Und dann werden ihm die Felder wiederhergestellt von seinem Vater, hat er nicht verdient. Und dann darf er im Haus des Königs, am Tisch des Königs dinieren, jeden Tag. Und das ist eine Botschaft, die zu gut ist, um wahr zu sein, so scheint es. Aber genau das ist die Gnadenbotschaft. Und Gott verspricht uns, er wird uns versorgen. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in himmlischen Örtern. Boah. Er wird uns versorgen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit an himmlischen Örtern. Ist alles da. Und jetzt sitzt du am Tisch des Königs. Was machst du da? Essen. Ja, iss. Deniere. Ja. Da stehen die besten Speisen drauf. Leute, das sind Speisen, die hast du im Leben noch nicht gesehen. Die kann nur der König sich leisten. Und die stehen plötzlich da vor dir. Und wenn du nicht isst, bist du selber schuld. Wenn du aus diesem Treffen mit dem König nichts rausschlagen kannst, außer einen vollen Magen, dann isst dich satt. Ja? Dann gehst du wenigstens mit einem vollen Magen da wieder raus. Ja? Aber wir haben oft dieses falsche Denken als Christen. Wir kommen zu Gott und ist das möglich, wenn es dein Wille ist? Vielleicht. Ja? Und dann verlassen wir die Gegenwart Gottes und wir haben uns nicht mal den Magen vollgeschlagen. Und Gott sagt, hey, ich will dich beschenken, ich will dich segnen und du kannst hier mit gefülltem Magen wieder rausgehen. Ja? Und auf dem Tisch, da gibt es, übrigens gibt es da Heilung, ist das Brot deiner Kinder, da ist Heilung. Ja? Da ist Vergebung, ja? Da ist Herrlichkeit, da ist Kraft, da ist Salbung, da sind Gaben, da ist Befreiung, da ist Segen, das ganze Paket. Der himmlische Tisch, der biegt sich, ist alles voll. Und Gott sagt, komm doch einfach her, ich lade dich ein und da kannst du hier dinieren, ist dich satt. Und oft kommen wir hin und wir nehmen uns nicht die Zeit zum Essen. Oder nicht mal die Zeit zum Kauen manchmal. Wir verschlingen manchmal, manche sagen, wir genießen das gar nicht. Wann war das letzte Mal, wo du dich einfach hingesetzt hast, nachgedacht hast über Gott? Über das, was du in Gott hast. Und oft lesen wir die Bibel und wir verdauen das gar nicht. Es geht einfach so rein, ist auch nicht schlecht. Das wäscht das Gehirn ein bisschen, ist gut. Aber wenn wir uns Zeit nehmen und meditieren und sagen, wow, das ist wirklich meins, ja, das ist deins, ist. Nimm Zeit, verdau das, meditiere über das Wort Gottes, bete darüber, denk darüber nach und verinnerliche das, was du am Tisch Gottes hast. Heute Abend. Die besten Speisen. Epheser 1, Vers 3. Da sagt Paulus, gepriesen sei der Gott unseres und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen. Boah, jeder geistliche Segen ist am Tisch des Herrn zu finden. Ist da. Er sagt, komm, wir wollen essen. 2. Petrus 1, 3. Dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Alles, was zum Leben und zum Wandeln Gottes Furcht dient. Haben wir da. Ist auf dem Tisch. Mephibosheth, komm, wir wollen essen. Da sind die besten Speisen. Und wisst ihr, am Tisch des Königs, da sitzt die Prominenz. Wow. Und da hast du Beziehungen. Und wenn du Beziehungen hast, dann kannst du was bewegen im Leben. Amen. Da saß die, ne, die Miss Israel saß da. Eine ganz hübsche. Die Tamar, Davids Tochter Tamar, war eine Legende. Die war super hübsch. Heute hat sie vielleicht sogar einen Titel Mrs. Universe. Ja, fast so hübsch wie meine Frau. Fast. Ja. Wer lacht, muss gehen. Ja, da war Tamar, Leute. Das war eine Schönheit. Das war die Frau schlechthin in ganz Israel. Ja, ich spreche nicht von Begehren. Die war einfach hübsch, okay? Ja, man darf hübsch sein. Ist keine Sünde, okay? Man darf hübsche Frauen nicht begehren. Aber hübsch sein ist keine Sünde. Da war die hübscheste Frau wahrscheinlich in ganz Israel. Saß da am Tisch. Mephibosheth, ja. Lodebar, ja. Scham, gehbehindert, sitzt mit Miss Universe an einem Tisch. Hoho. Nicht schlecht. Dann war da der Absalom, ja. Ken. Ja. Absalom war der schönste Mann im ganzen Land, ja. Ja. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der schönste Mann im Land? Ja. Absalom! Der sah super aus. Und der saß auch am Tisch. Sohn Davids. Und neben Absalom, diesem ne, Archetyp von Mann, ja, durchtrainiert und lange Locken. Ja, die Bibel schreibt, wie schwer sein Haar war. Das war so ein hübscher Mann. Neben ihm sitzt Mephibosheth. Gelähmt aus Lodebar. Warum? Warum Mephibosheth? Was so? Da gab es so viele Leute, die wichtiger waren und die hübscher waren als Mephibosheth, die gehbehindert waren. Ja? Aber warum sitzt Mephibosheth am Tisch mit den schönsten Menschen des Landes? Weil er eine Beziehung hat zum König. Und das spricht Bände zu uns. Und ganz egal, mit welchen Leuten wir uns abgeben, egal wie es uns geht manchmal, wenn wir eine Beziehung haben zum König, dürfen wir mit den wichtigsten Leuten dinieren im Reich Gottes. Ich komme gleich zu den Leuten, wo die jetzt sind und mit wem wir da dinieren können. Tamar war eine hübsche Frau. Absalom war ein hübscher Mann. Und dann saß dann auch Salomo am Tisch. Salomo, hey, er sollte eines Tages der weiseste Mann der Welt werden. Und neben ihm sitzt Mephibosheth aus Lodebar. Und er darf von den Weisheiten Salomos hören. Ich glaube nicht, dass die Weisheit über Nacht kam bei ihm. Der war schon als junger Mann so weise, Herr Salomo. Ja. Und da neben Salomo sitzt an einem Tag der Mephibosheth und der hört seine Weisheiten. Er hat Zugang zur Weisheit. Und dann neben Mephibosheth, vielleicht auf der anderen Seite, sitzt Joab. Joab, der mächtigste Kriegsführer, ja, der damaligen Zeit. Joab, der die Heere Israels angeführt hat. Ein mächtiger Mann, ein Krieger. Ja. Heute würden wir sagen, der Verteidigungsminister. Bei uns ist ja eine Ministerin. Aber ein Verteidigungsminister, ja. Und der Obermajor, General, ich weiß nicht, der höchstrangige Titel im Militär, sitzt plötzlich neben ihm. Neben Mephibosheth, der lahm ist und aus Lodebar kommt. Warum? Weil er eine Beziehung hat zum König. Weil er den Ruf gehört hat und gekommen ist. Und weil er zum König hineingegangen ist. Mephibosheth, ein Ex-Feind, sitzt unter der Prominenz der damaligen Zeit. Und genau das möchte Gott mit uns heute. Dass wir sehen, wo wir stehen, Leute. Weißt du, wir sitzen auch nicht schlecht mit euch. Heute Abend. Wir sitzen in Christus, in himmlischen Örtern, gerade jetzt. Na, Epheser 2, Vers 6 sagt das. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Dein Geist ist jetzt mit Christus, in Christus, im Himmel. Wir nehmen gerade teil an einer wunderbaren Mahlzeit, irgendwo im Himmel. Wir sitzen mit Christus dort. Und weil wir mit Christus dort sitzen, sind wir gleichzeitig Miterben des Christus. Römer 8, Vers 17. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Merkt ihr, wo wir da angesiedelt sind? Wir sind Miterben des Christus. Da sitzt Jesus und wir dürfen mit ihm miterben, mit Jesus. Oh. Heute Abend sitzt du und ich, sitzen wir mit Christus auf dem Stuhl, zu Rechten des Vaters, gerade jetzt, im Geist. Das sagt die Bibel. Und warum sage ich heute Abend das Ganze? Damit wir verstehen, wie wir beten sollen. Gott möchte, dass wir beten. Und zwar aus der Position heraus. Ich sitze mit den besten Männern Gottes an einem Tisch. Ich sitze in Christus, versetzt an himmlische Örter. Da sitze ich jetzt. Und von da aus bete ich. Ich habe kein Lodebar-Denken mehr. Ich heiße nicht mehr Mephibosheth. Mephibosheth. Ich bin mit Christus versetzt. Und oft schauen wir so auf große Männer Gottes. Nicht? Elia, was für ein Mann, nicht wahr? Weißt du, du sitzt mit Elia am gleichen Tisch. Jakobus 5, Vers 17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Er betete ernstlich und er wurde erhört. Das heißt, heute stehe ich Elia nichts nach. Amen. Wir sehen alle auf zu Mose, nicht? Dieser große Mann Gottes. Wow, was für ein Mann Gottes, nicht wahr? Und wisst ihr was? Wir haben heute mehr als Mose hatte. 2. Korinther 3, Vers 7, für alle, die es nicht glauben wollen. 2. Korinther 3, Vers 7. 2. Korinther 3, 7. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, bis dahin. Alle, boah, Mose, so ein Mann Gottes, so groß. Er hat sogar gestrahlt, wow. Was sagt Paulus, Vers 8? Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Boah. Mose hat damals schon unter dem Gesetz gestrahlt und Paulus sagt, hey, was wir haben, ist viel mehr als Mose. Wir haben die Herrlichkeit Gottes auf uns. Boah. Wir sprechen von Johannes dem Täufer, so ein Mann Gottes, nicht? Er hat eine Beziehung zu Gott gehabt, er war der Vorläufer Christi. Was für ein Mann. Und wisst ihr, wir haben mehr als Johannes der Täufer. Wir haben mehr heute. Matthäus 11, Vers 11. Unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Boah! Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Bist du im Reich Gottes? Ich ja. Ich bin größer als Johannes der Täufer. Warum? Weil ich so ein toller Mensch bin? Nein, weil der Heilige Geist in mir wohnt. weil ich einen neuen Bund habe, weil ich mit Christus an himmlischen Orten sitze. Halleluja. Merkt ihr plötzlich merken wir, wer wir sind in Christus. Ich möchte heute, dass wir beten, wie Mose gebetet hat und besser. Dass wir beten, wie Elia gebetet hat und besser. Dass wir beten, wie die Glaubenshelden, wie Johannes der Täufer gebetet hat und besser. Weil wir eingeladen worden sind und mit Christus versetzt sind in himmlische Orte. Ich habe einen Stammplatz im Himmel. Halleluja. Hebräer 11, Vers 39 bis 40. Wir gucken oft hin zu den Glaubenshelden und sagen, wow, was für Männer und Frauen Gottes, nicht? Da müssen wir enttäuscht werden heute Abend. Hebräer 11, Vers 39. Und diese alle, die ganzen Glaubenshelden, und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Weil Gott für uns, neutestamentlich, im neuen Bund, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Die ganzen Glaubenshelden von damals, wie großartig sie auch waren, das waren wirklich Männer Gottes, das waren Wahnsinnsmänner, hatten weniger gehabt als wir heute. Denn ich und du, wir sind heute versetzt mit Christus an himmlische Örter. Nochmal, Vers 39. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Die ganzen großartigen Männer Gottes, die waren schon ganz toll, die haben es nicht bekommen. Wir aber haben es bekommen. Wir sind jetzt mit Christus an himmlischen Orten. Boah! Denkt man an Abel und Henoch, werden alle aufgezählt im Hebräer 11. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, die ganzen großen Glaubenshelden. Und plötzlich sind wir damit eingereiht. Und wir stehen dem nichts nach. Und aus der Position sollen wir heute Abend beten. Nicht, ich bin so ein kleiner Mephibosheth. Das geht jetzt in die Geschichte ein. Nein, ich bin ein Held Gottes. Ich bin eingereiht in die Helden Gottes. Ich habe mehr als damals Noah hatte und Mose hatte. Und ich habe mehr Vollmacht. Ich habe einen neuen Bund. Ich habe den Heiligen Geist. Ich kann noch besser beten. Und besser meine ich nicht redegewandter, ich meine besser mit mehr Resultaten. Ich stehe im neuen Bund. Wir sind mit Christus versetzt worden an himmlische Orte und da sind wir in guter Gesellschaft. Und aus dieser Position heraus wollen wir heute Abend beten. Und dass wir nicht nur irgendwie beten, so eine liebe Heiland macht mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Nicht so, nein. Dass wir beten, hey, ich bin da oben mit Christus. Ich bin versetzt an himmlische Orte. Und Gott hat mich eingeladen. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Und dein Lodebar ist zu Ende. Und ich will es auch aussprechen, prophetisch über GN. Unser Lodebar hört heute auf. Unser Lodebar hört heute auf. Unser Mephibosheth hört heute auf. Ich will kein Mephibosheth-Denken mehr haben. Ich will kein Lodebar-Denken mehr haben. Ich will wissen, wer ich bin in Christus und so will ich beten, aus himmlischen Örtern heraus, in Vollmacht beten. Das wollen wir jetzt machen. Wir wollen gleich gemeinsam die Gebetsanliegen durch. Ich bete noch erstmal ein Gebet und dann beten wir die Gebetsanliegen durch, aus diesem Bewusstsein heraus. Halleluja. Und Vater, ich danke dir für heute Abend. Danke, dass du hier bist und danke, dass du uns eingeladen hast, zu dir zu kommen. Und Vater, heute Abend kommen wir zu dir. Und danke, dass wir im Geist schon längst da sind. Und Vater, in deiner Gegenwart dürfen wir bitten, dürfen wir uns satt essen, dürfen wir empfangen und wir dürfen Bitten äußern. Du hast uns versetzt an himmlische Orte, du hast uns da hineingestellt, wo wir Einfluss haben, wo wir Zugang haben zu allen Ressourcen. Und Vater, ich danke dir, dass heute Abend Lodebar zu Ende geht, dass das Mephibosheth-Denken aufhört. Und dass wir durchbrechen, Vater. Und dass wir erkennen, wer wir sind in Christus und was wir haben in dir, Jesus. Und dass wir aus dieser Position heraus beten werden heute Abend. Und dass Dinge sich verändern werden. Danke, Jesus. Danke, Herr. Amen. Lass uns beten.